Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Sonntag. Ja, ich habe dieser Tage eine sehr spannende Doku gesehen über die Ausbildung einer Eliteeinheit, wahrscheinlich vergleichbar mit unserer Cobra. Das Lustige war, dass aus einem großen Pool 100 Kandidaten ausgesucht wurden und im Zuge des Auswahlverfahrens und der sehr harten Ausbildung sind nur noch 12 übrig geblieben. Die 12 waren ein reiner Zufall in diesem Fall, hätten auch 8, 13 oder 6 sein können, aber es waren 12. Und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, denn genau genommen betrachten wir auch so etwas Ähnliches heute in unserer Geschichte. Da sind 12 Leute ausgewählt worden aus einem Pool von Menschen, die 3 Jahre eine sehr intensive und auf ihre Art und Weise harte Ausbildung machen. Und irgendwann ist dann der genaue Blick, der korrigierende Blick und der auch ermutigende Kommentar des Ausbilders weg oder der Ausbilder und es geht wirklich an den Einsatz. So. Und in diesem Augenblick, an diesem Augenblick stehen wir jetzt. Wir haben bei dem Teil, den der Fritz vorige Woche gepredigt hat, gesehen, wie einige der Jünger mit Jesus auf dem Ölberg waren und Jesus vor ihnen in den Himmel, dann in einer Wolke in den Himmel gehoben wurde. So, der Ernst des Lebens beginnt. Nach die 3 Jahre hast du irgendwann einmal selber anpacken. Und der Auftrag ist auch ganz klar, wir haben ihn gelesen. Das, was da geschehen ist, muss alle Welt erfahren. Alle Welt. Bis nach Mistelbach, ja, sogar bis nach Michelstetten. Bis sonst irgendwo hin. So, liebe Leute, Auftrag ist klar, Marschbefehl ist noch nicht gekommen. Ihr geht jetzt heim und wartet, bis der Marschbefehl kommt. Keiner weiß, wann das ist, wie das genau ausschauen wird und was auf die Leute zukommt. Aber es ist ganz klar, das ist eigentlich euer Auftrag und eure Einsatzbereitschaft muss bis zum Äußersten gehen. So, also gehen Sie mal heim und denken Sie, na, warten wir halt. Und im Grunde ist es genau das, was die Jünger im Moment durchleben. Sie wissen, okay, grundsätzlich können wir es, aber wir müssen es allein schaffen. Also nicht ganz allein, sie haben ja schon noch die Begleitung von Gott und auch eine Einsatztruppe nach der Ausbildung muss nicht ganz alleine schaffen. Die haben ja auch Vorgesetzte und Einsatzplanung und was weiß ich. Aber im Grunde wird es jetzt ernst. Ich kann mich im Einsatz nicht mehr hinter irgendwem verstecken. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und da steigen wir nun ein. Gut, ich würde mal sagen, schauen wir, ob das funktioniert. Ah, es geht wieder. Vorige Woche hat es ein bisschen auslassen, aber es geht wieder. Da kehrten sie, das sind die Jünger, die Jesus begleitet hat, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, und einen Sabbat weg, das ist ungefähr 1 Kilometer weit von Jerusalem entfernt liegt, nach Jerusalem zurück. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich, und da werden unsere Leute aufgezählt, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus und Thomas und Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Ja, einer von den 12 fehlt, wir werden dann gleich sehen, warum. Es wird in der Geschichte noch erwähnt werden. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf, es waren etwa 120 Personen beisammen, und sprach: Ihr Männer und Brüder, und natürlich sind auch die Damen mit eingeschlossen, aber die Anrede war damals so, Es musste dieses Schriftwort erfüllt werden, das der Heilige Geist durch den Mund Davids vorausgesagt hat über Judas, und da ist der andere Judas gemeint, welcher denen, die Jesus gefangen nahmen, zum Wegweiser wurde. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten entzwei und all seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen. Finden wir im Psalm 69, der ein messianischer Psalm ist. Ihr könnt ihn gerne zu Hause studieren und nachlesen. Wir werden dem jetzt nicht bis ins Detail nachgehen. Und sein Amt empfange ein anderer, zu finden im Psalm 109, Vers 8. Auch das eine schöne Sache zu Hause zu studieren, wer es will. Und so muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, die ganze Zeit über, in welcher der Herr Jesus unter uns ein- und ausging, von der Taufe des Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, an bis zu dem Tag, da er von uns hinweg aufgenommen wurde, einer von diesen muss mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei dar, oder in unserer Sprache würde man etwas moderner sagen, sie stellten zwei vor. Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Achso, ich muss ja weiterklicken, gell? Sonst. Achso, habt ihr schon. Ja, wunderbar, danke Stefan. Und sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen, zeige an, welchen von diesen beiden du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Postelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um hinzugehen an seinen eigenen Ort. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugezählt. Soweit unser Text. Nun, Petrus greift noch einmal den Verrat des Judas auf, der zu den Hohenpriestern gegangen ist, um ihnen zu sagen, wo Jesus sich aufhält, damit er gefangen genommen werden kann. Und als Augenzeuge und auch emotional schwer Betroffener, ich würde fast sagen, das war sicher ein Augenblick, der alle Jünger und vor allem Petrus traumatisiert hat, würde man heute sagen, schildert er die Geschehen sehr lebendig und eindringlich. Das ist eigentlich, würde ich sagen, von der Emotion her einer der Höhepunkte in diesem Abschnitt. Aber trotzdem ist es so, dass er diese Geschichte in den Mittelpunkt rückt, um zu erklären, warum es nur noch 11 sind und warum er jetzt einen 12. braucht und warum er glaubt, dass diese Wahl und diese Ergänzung notwendig ist, weil eben dieser Judas ausgefallen ist. Er nimmt die Geschichte nicht in den Mittelpunkt und daher wollen wir unser Augenmerk auch woanders hinrichten. Nämlich nicht unbedingt auf diese Geschichte, auch wenn sie sehr interessant ist, sondern wir wollen wirklich das Augenmerk auf die Ergänzung der Jüngerschaft hinlenken und sagen, okay, was ist da gewesen und warum ist es so gewesen und wieso. Wie schon erwähnt, sind die Aposteln der innere Kreis der Jüngerschaft. Also die Apostel waren alle Jünger, aber aufpassen, hier in dieser Geschichte sind nicht die Jünger alle Aposteln. Hier in der Geschichte reden wir wirklich, wenn davon die Rede ist, vom Apostelamt und von den Aposteln, von wirklich diesem sehr eingeschränkten Kreis. Das ist ganz wichtig, weil später in der Apostelgeschichte, so heißt sie ja, taucht auch noch Paulus auf und später von unserer Begrifflichkeit ist eventuell das Apostelsein oder das apostolische Amt ein bisschen weitergegriffen, aber in diesem Zusammenhang geht es wirklich um die 12 beziehungsweise um die 11 noch übrig gebliebenen. Nun, Jesus ist ja nicht mehr greifbar, wie wir gesagt haben, aber das Wirken Gottes, das durch Jesus auf dieser Welt begonnen hat, muss fortgeführt werden. Das ist auch ganz klar und bis ans Ende der Welt, wie ich schon gesagt habe. Und eines ist auch ganz klar angesprochen, die Elf sind wirklich Zeugen dieses Geschehens. Die waren mit dabei von Anfang an und sind durch die harte Schule gegangen, haben sich viel anhören müssen, haben viel erleben müssen, Positives, auch Interessantes, auch Herausforderndes. Und ihnen ist jetzt eine ganz besondere Rolle zugedacht, nämlich genau diesen Elf, nämlich erstens Wort und Lehre zu vermitteln und auch zu bewahren und auch die Wahrheit und den Inhalt dieser Lehre ganz genau wiederzugeben. Und außerdem das Hirtenamt. Die Leute, die diesen Kern, der jetzt noch da ist und über diese 12 hinausgeht, auch zu führen, ihnen voranzugehen, ihnen Anweisungen zu geben, was vielleicht zu machen ist. Das ist ihre Aufgabe. Dafür sind sie vorbereitet worden und sie warten noch auf den Marschbefehl, der dann zu Pfingsten kommen wird, aber das wissen sie noch nicht. Sie wissen noch nicht genau, wann das ist. Und diese Verantwortung für die Ausbreitung und auch die Verantwortung für die Lehre ist ganz deutlich. Selbst ein Paulus hat es notwendig, nach Jerusalem zu reisen, sich mit diesen Aposteln auszutauschen. Ihm ist es wichtig, dass er den Segen dieser Apostel hat, den Segen dieses Kreises. Er geht vorher nicht los und in manchen Dingen, wie wir aus dem Galaterbrief erfahren, tauscht er sich auch aus und sagt, okay, ich mache das nicht ohne die Zustimmung dieses Kreises. Wir verbinden heute, wenn man sagt, wer erfüllt das heute, einerseits natürlich die Missionare und die Mission. Teilweise sind wir alle in diese Mission hineingerufen, aber es gibt dann Leute, die eine besondere Gabe dafür haben oder einen besonderen Sendungsauftrag. Einerseits erfüllen teilweise Missionare dieses Amt und auf der anderen Seite aber auch Älteste oder Gemeindeleitung oder ähnliche Personen. Da würde ich sagen, ist beides in diesem Kreis angesiedelt. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dieses Erhalten der Lehre und des Wortes war deswegen besonders wichtig. Es gab ja noch kein Neues Testament. Das entstand erst jetzt im Zuge dieser Ausbreitung und erst im Zuge dieser quasi Neugründung dieser Bewegung oder im Start dieser Bewegung. Wir haben es heute leicht und wir wissen, wer diese Zeugen sind. Das sind eben großteils diese Apostel oder die unmittelbaren Nachfolger dieser Apostel oder die später ins Apostelamt gerufen wurden, wie Paulus. Und nun muss man sich fragen, warum diese Nachbesetzung? War es für die weiteren Geschehnisse wirklich so wichtig, dass das jetzt 12 sind? Hätten es nicht 11 sein können? Oder war es, weil es doch noch vor der Einsetzung zu Pfingsten war, so irgendwie der menschliche Drang, da jetzt irgendwas zu unternehmen, um wieder vollwertig zu werden? Warum stelle ich diese Fragen? Weil sie immer wieder in irgendwelchen Kommentaren auftauchen. Das heißt, diese Frage wird gestellt, naja, war das nicht eine voreilige Handlung von Petrus? Weil in Wirklichkeit war ja der Paulus der Zwölfte, den sie braucht hätten, der Heidenapostel. Aber war wieder mal voreilig, der Petrus. Nun, ich würde mal sagen, wir können diese Spekulationen ruhig ein wenig zur Seite schieben. Es wird von Lukas geschildert und wahrscheinlich will er damit einfach der Leserschaft nur sagen, okay, jetzt wisst ihr, warum der Matthias da zu den 12 dazugezählt worden ist. Er bewertet die Situation auch nicht und ich glaube auch gar nicht, dass es notwendig ist. Es gibt natürlich schon aus dem jüdischen Verständnis, aus dem Petrus kommt, einen Grund, warum er das gemacht haben könnte, und der ist nicht nur seelsorgerlicher Natur, dass er sagt, jetzt ist da eine Wunde, eine offene Lücke hineingerissen worden in unsere Schar und wir sollten die wieder schließen, das tut uns alle gut. Ich glaube, das mag auch ein Grund gewesen sein, aber nicht davor. Der erste und wichtigste, die 12 Apostel haben natürlich die 12 Stämme Israels auch vertreten oder dargestellt bei dieser Geschichte, und vielleicht war es für ihn einfach heilsgeschichtlich interessant und wichtig, dass diese 12er-Zahl wieder irgendwo da ist und sichtbar ist. Vielleicht auch für die Leute in Jerusalem und für die jüdischen Personen, die dann später auch vielleicht noch hinzukommen zu dieser Bewegung. Was aber für mich sehr, sehr spannend war, und ich hoffe, es ist für euch auch sehr spannend, ist grundsätzlich, wie das abgelaufen ist und was die Überlegungen bei der Auswahl der Kandidaten ausgemacht hat. Weil ich glaube, dass das auch für die Gemeindepraxis heute noch sehr, sehr interessant ist. Und im Grunde ist es so, dass das, wenn man in der Kirchengeschichte zurückblickt, auch über die ersten Jahrhunderte, fast bis ins 5., 6., 7. Jahrhundert hinein, in der frühen Kirche Praxis war bei der Auswahl und auch bei der Bestätigung des Amtes. Und bei uns läuft es ja auch ähnlich ab. Einige große Kirchen handhaben das heute anders, aus welchen Gründen auch immer. Das braucht man da jetzt nicht bis ins letzte Detail zerlegen, aber im Grunde ist uns da etwas Interessantes mitgegeben, von der Praxis her. Erstens, es war Petrus wichtig, dass sie Zeugen von Anfang an sind. Er hat gesagt, die müssen alles gesehen und gehört haben. Das dürfen keine Ahnungslosen sein. Und die haben genauso wie wir 3 Jahre das alles mitgemacht, gesehen und getan. Gut, Jesus hat gesagt, ihr seid die 12. Aber die 2 sind, also die anderen, und da gehören die 2 dazu, sind sozusagen in der 2. Reihe gestanden und haben auch alles gesehen und erlebt. Die waren mit dabei. Und die haben gewusst, okay, dadurch sind sie eigentlich treu geblieben, sie haben sich bewährt, sie haben immer auch auf Jesus geschaut, es war ihnen wichtig, und sie hatten auch einen guten Leumund. Und das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir Leute in den Dienst rufen oder wenn Leute in ein Amt gerufen werden. Paulus schreibt das zum Beispiel sehr ausführlich im Timotheusbrief, im Kapitel 3. Der zählt ganz viele Eigenschaften auf, und das ist nicht eine Erfindung, die plötzlich Paulus eingefallen ist. Ich denke, das war auch damals schon ein wichtiges Prinzip. Paulus sagt, die sollen ein einwandfreies Leben führen, die sollen ihrer Frau treu bleiben, die sollen Selbstbeherrschung haben, besonnen leben, die sollen guten Ruf besitzen, gastfreundlich sein und. Die Liste ist ganz lang für diese Dienste. Und er sagt auch, interessanterweise, das möchte ich ein bisschen hervorheben, aus dem Timotheusbrief, ein Ältester soll auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Das heißt, dieses gute Leumundszeugnis, aber auch die Bewahrung und dieser längere Dienst ist etwas, das einen großen Stellenwert hat in den Augen der Jünger und deswegen auch die Wahl dieser beiden. Das heißt, es ist nicht so, dass eine Umfrage gestartet wird bei den 120, sondern die 11 stecken ihre Köpfe zusammen und im Gebet sozusagen werden 2 Kandidaten vorgeschlagen oder präsentiert oder wie auch immer. Ich denke, dass das auch heute noch sinnvoll ist, diese Kriterien genau anzuschauen, egal wen wir in welchen Dienst rufen. Und, ich habe es jetzt da kurz angedeutet, was auch ganz wichtig ist, es ist trotzdem die gesamte Schar eingebunden. Petrus tritt nicht hier und sagt, wir haben uns das überlegt und das losgeworfen, da habt ihr einen neuen Apostel, sondern er bindet die 120 Leute mit ein. Und das war auch in der Kirchengeschichte sehr, sehr lange Praxis und gut bewährte Praxis. Das heißt, die Leute sind schon immer von der Kirchenleitung angesprochen worden, ausgewählt worden, aber es war lange Praxis in der Kirchengeschichte, dass diese Kandidaten keine Chance hatten, wenn sie nicht von der gesamten Gemeinde auch sozusagen akzeptiert wurden. Die hatten sowas Ähnliches, wird damals nicht so gewesen sein wie heute, vielleicht gar so demokratisch, aber sie hatten ein Vetorecht. Und der ausgewählt wurde, musste auch das Vertrauen der Gemeinde haben. Und ich denke mal, so ist es auch zumindest bei uns und auch bei den anderen Gemeinden, wo ich war, bis jetzt Praxis, dass grundsätzlich sich die Leitung bemüht, gute Leute für dieses Amt zu finden, aber dass sie sehr wohl die Vertrauensfrage der Gemeinde abwarten müssen. Das ist der erste Schritt, dass die Leute gefragt werden und in den Dienst geholt werden aus Sicht der Leitung oder aus Sicht der Leute, die sagen, okay, da können wir uns gut vorstellen, mit denen können wir gut zusammenarbeiten, das ist ja auch wichtig, die haben wirklich den Ernst, die hängen an Jesus, die sind treu, die haben einen guten Leumund. Wie wäre es, wenn wir die in die Leitung hereinholen, und wenn es dann soweit ist, müssen sie aber auch von der Gemeinde bestätigt werden. Und das war in der frühen Kirchengeschichte durchaus auch üblich. Und auch, das schreibt auch Paulus, sie müssen auch nach außen einen guten Leumund haben. Denn sie repräsentieren auch nach außen hin das Werk Gottes. Ja, es ist nicht so, dass wir sagen, ja, in der Gemeinde verstehen wir uns eh gut und die anderen gehen uns nichts an. Wieso ist sonst Leute gewinnen für das, was eigentlich Jesus uns in die Hände gelegt hat? Der Missionsauftrag, da geht es ja nicht darum, dass man irgendjemand verherrlicht, der wie ein Popstar, sondern da geht es ja darum, Jesus verdient diese Ehre und mit diesem Hinaustragen ist ja auch etwas verbunden, nämlich auch, dass Menschen gewonnen werden und dadurch zu Gott zurückfinden und dadurch auch die Rettung Gottes haben und wieder in die Beziehung, in eine gesunde Beziehung zu Gott kommen. Da hängt ja was dran. Wie würde ich das machen, wenn ich nach außen hin ein Leben führe, wo sie alle dran stoßen, wo sie alle dran ärgern, wo sie sagen, das ist der größte Lump überhaupt. Kein Mensch horcht dir zu, wenn du so ein Leben führst. Dann ganz wichtig, sie haben drüber gebetet. Ich denke, dass bei diesen Prozessen natürlich Gebet eine große Rolle spielt. Wie will ich sonst irgendwie auch, das ist ja auch mit einer gewissen Demut verbunden. Wir müssen demütig sein gegen das, was Gott eigentlich von uns will. Das passiert im Gebet. Das Hinhorchen, das Überlegen, das Schauen. Wir lassen uns Zeit. Es ist nichts, was pressiert, was jetzt plötzlich sein muss. Ich muss nicht innerhalb einer halben Stunde entscheiden, wer danach rückt. Es ist eine wichtige Entscheidung, sie soll tragfähig sein für die Zukunft, sie soll uns was bringen als Gemeinde, und wir lassen uns Zeit und wir beten, bis wir die Sicherheit haben. Ja, und dann kommt natürlich die letztendliche Entscheidung, in diesem Fall durch das Los. Ja, warum durch das Los? Schwer zu sagen, bei den Diakonen ein paar Kapitel weiter, ohne dass ich dem vorgreifen möchte, wird nicht durchs Los entschieden. Da wird die breite Masse gefragt. Möglicherweise hatten sie beide dieselbe Eignung und man konnte sich nicht entscheiden. Man sagt, okay, beide sind gleich gut geeignet. Wie sollen wir das fair regeln? Möglicherweise, steht nicht genau beschrieben. In diesem Fall würde ich sagen, ja, warum nicht auch einmal ein Los darüber werfen? Wenn es im Gebet, im guten Vertrauen und im Schauen auf Gott gemacht wird, denke ich, man hat das in manchen Situationen auch eine Berechtigung. Es wird hier nicht näher ausgeführt, es wird so gemacht und es hat zu einem Ergebnis geführt. Und Es hat zu einem Ergebnis geführt, wir sehen es im Verlauf der Apostelgeschichte, dass zumindest dem weiteren Verlauf der Entwicklung nicht entgegengestanden ist. Ja. Wir sehen keinen Nachteil daraus. Nun, ich denke mal, dass das wirklich die wichtigsten Punkte sind, die wir da rausnehmen können und die für unsere Gemeindepraxis heute und für unser Zusammenleben in der Gemeinde nach wie vor Gültigkeit haben. Und ich denke, dass dieses Auswahlverfahren deswegen so wichtig ist, dass ich sage, okay, es gibt jemand, der wird von der Kirchenleitung oder von den Verantwortlichen oder wie immer wir diese Personen nennen wollen, ein bisschen beobachtet, herausgeführt, begleitet. Er wird von der Gemeinde bestätigt, er hat auch nach außen hin einen guten Leumund, er hat seine Zeit schon länger mit Jesus verbracht. Ich denke, dass es deswegen so wichtig ist, weil wir hier in einem Dienst stehen. Und der Dienst kommt von dem Wort dienen, nicht vom Wort herrschen. Wenn ich diene, wird mir Autorität zugesprochen. Ich bekomme sie als hohe Verantwortung in die Hände gelegt. Beim Herrschen nehme ich es einfach. Da nehme ich es. Das ist mir wurscht, was die anderen sagen. Und ich denke, dass wir aufgerufen sind dazu, zu dienen. Und ich frage euch, wer kann wirklich dienen, wenn er keine Erfahrung hat und keine Akzeptanz hat? Wird nicht funktionieren. Es geht nicht. Und woher kommt diese Akzeptanz und diese Erfahrung? Es geht um die Akzeptanz auch vor Gott. Auch Gott soll mit dem einverstanden sein. Und es geht gleichzeitig um die Erfahrung mit Gott. Und es geht um Akzeptanz innerhalb der Leitung, der Verantwortlichen, wie auch immer wir sie nennen wollen. Und auch dort ist der Platz, wo ich Erfahrungen sammeln kann. Es geht auch um Akzeptanz innerhalb der Gemeinschaft. Und auch dort kann ich meine Erfahrungen sammeln im Umgang, in der Seelsorge, im Zusammensein mit den anderen. Und es geht, wie wir schon gehört haben, auch um Akzeptanz außerhalb der Gemeinde. Und auch da ist es ganz gut, die eine oder andere Erfahrung zu sammeln, wo sie vielleicht die Praxis draußen in der Welt von der Praxis in der Kirchengemeinde unterscheidet. Auch mit dem muss ich umgehen können. Ja, und so ist das. So brauchen wir Akzeptanz und Erfahrung. Und ich glaube, da, wie es beschrieben ist in der Apostelgeschichte, ist es eine gute Vorgangsweise. Und dann möchte ich zum Abschluss noch etwas betonen, das ich immer wieder gern betone und auch beim Heranführen und Nachrücken in einen Dienst. Wir müssen immer Bereitschaft und Berufung unterscheiden. Bereitschaft ist das, was ich selber mitbringe. Berufung kommt von außen. Wir brauchen beides für den Dienst. Wir brauchen Leute, die bereit sind. Aber sie müssen ab und zu ein bisschen warten. Es bedarf auch der Berufung und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel dann wirklich auch gut funktionieren kann. Ich darf vielleicht nur kurz beten. Ja, Herr, ein sehr spannendes Thema und wir wollen dir danken, dass du immer wieder Leute bereit machst und dass sie auch dann dem Ruf folgen. Ich möchte ganz besonders jetzt in dieser Situation bitten, wo wir gerade dabei sind, ja, denn die Gemeindeleitung umzustellen, uns neu aufzustellen. Herr, dass uns das gelingt durch deine Hilfe, dass das getragen werden kann von der gesamten Gemeinde, dass was Gutes dabei rauskommt. Danke für deine Segnungen, die wir erfahren haben durch dich in dieser Gemeinschaft und die du weiterhin für uns bereithältst. Amen.